Diese Ausgabe des Reiseradios wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von FTI Touristik.
Sie hören Was mit Reisen? Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der ja, zugegeben etwas ratlos jetzt am Sonntagabend hier im Reiseradiostudio sitzt. Da gibt es so ein Gefühl, dass alles überlagert, wenn man die Sonntagszeitungen gelesen hat und gerade wieder die Fernsehbilder schaut. Der japanische Botschafter, der noch am Donnerstagabend in seine Residenz einlud zu einem fröhlichen ITB-Empfang und der jetzt fassungslos bei Anne Will sitzt. Und man denkt sich dann, kann man jetzt einfach eine Sendung zusammenschneiden mit im Vergleich dazu Banalitäten aus der unendlichen Leichtigkeit des Seins. Auf der anderen Seite Panterei, alles fließt und vor allem der Tourismus so schnell wie möglich wieder in geordneten Bahnen, was man gerade an den Beispielen Tunesien und Ägypten sieht. Also wenn Sie heute beim Reiseradio so ein Gefühl haben, da läuft vielleicht etwas unrund, dann sage ich es Ihnen, ich hab's auch. Aber so zynisch das jetzt vielleicht auch klingt, wir kümmern uns bei Was mit Reisen eben um die touristische Welt. Und die wird, so banal das sich jetzt auch anhört, auch Japan hoffentlich bald wieder ganz einschließen dürfen. Hauptthema auf der Messe unter dem Berliner Funkturm war aber die arabische Welt danach. Mit Skurrilitäten wie dem libyschen Stand, der latenten Verunsicherung auf allen Spielflächen Nordafrikas und des Nahen Ostens und dem extremen Bemühen von Tunesien und vor allem Ägypten wieder Business as usual zu demonstrieren. Die Ägypter haben noch einmal bestätigt, Partnerland der ITB für 2012 zu sein. Auf vielen Foren beschworen eingeflogene Touristiker die Sicherheit in den beiden Ländern. Und die Veranstalter wirkten doch entspannt, dass sich der effektive wirtschaftliche Schaden der Jasmin-Revolution für sie in Grenzen hielt. Dazu auch unser Top-Thema mit Sören Hartmann von ITS & Co., die Marktführer in Tunesien sind. Auch Michael Frese, der Chef der Rewe Bausteingruppe, äußert sich zu den ruinösen Kampfpreisen, mit denen sich die Länder gerade wieder zurückmelden und den optimistischen Erwartungen, die die Branche für dieses Reisejahr 2011 hegt und pflegt. Ein bisschen Schuld spüren die großen Veranstalter schon, dass sie vielleicht etwas blauäugig mit den alten Regimes und ihren Günstlingen zusammengearbeitet haben. Aber viel stärker und unabhängiger legt natürlich Heinz Fuchs von Tourism Watch den Finger in die Wunden des neuen alten Ägyptentourismus. Da möchte zumindest Peter Mario Kupsch von Studiosus, der dieses Jahr nur noch mit wenigen hundert Reisenden in dieser Region rechnen kann, den Diplomaten geben und den extremen Achterbahnkurs, den Ägypten den Veranstaltern in den letzten Jahrzehnten zumutete, mit der überwältigenden Gastfreundschaft entschuldigen, die Urlauber dort erfahren. Dumm nur, dass die Urlauber, also eben nicht die von Studiosus und Co., das Badeziel Ägypten für absolut austauschbar halten. Das hat die neue Reiseanalyse ergeben. Faktor 9,5, also fast 10 andere Länder fallen Urlaubern ein, bei denen sie das gleiche Angebot vermuten. Und das ist ein unrühmlicher Spitzenwert. Gefolgt von, ausgerechnet, Tunesien. Näheres erläutert im Reiseradio Professor Martin Lohmann von der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Wie gut, dass die Reiseanalyse sich auch intensiv Deutschland, der deutschen liebsten Urlaubsziel, widmet. Tendenz zu den Rändern. Und deshalb Weil Bayern ja auch so eine äußerst erfolgreiche Randlage hat, ist der Wirtschaftsminister Martin Zeil extrem entzückt. Und auch über die geplanten sportlichen Großveranstaltungen, die den Tourismus erheblich fördern würden, meint er im Gespräch. Darf ich dir meine Briefmarkensammlung zeigen? Das ist total 60s und hört sich heute irgendwie unangenehm schmierig und mit einem Hauch von Pädophilie an. Wenn mein Gesprächspartner seine Sammlung zeigen möchte, dürfte er bei sensiblen Gemütern auch eher ein schummriges Gefühl auslösen. Gerd Otto-Rieke sammelt nämlich Spucktüten aus Airlines. Zum Glück nur leere. Dafür erfahren wir extrem Spannendes aus der Welt der Tütologie. Ja, und raten Sie mal, wen ich auf der ITB getroffen habe? Klar, mein Lieblingsprofessor. Und dann haben wir schnell ein Gespräch geführt über Irrungen und Ehrungen und Ehrgeiz auf diesem Parkett der touristischen Eitelkeiten. Die Urlaubswelt dreht sich hoffentlich weiter und ich lade Sie zur Reise ein. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wenn man bei den großen Reiseveranstaltern Produktverantwortlicher ist für die Region Nordafrika, dann dürfte man zu den ganz wenigen im Haus gehören, die abends nicht in Feierlaune den Arbeitsplatz verlassen. Überall sonst in den Büros herrscht fröhliche Ausgelassenheit, weil die Urlaubsbuchungen gerade wie eine Schwarmwolke hineingesummt kommen. Und weil Journalisten ja die Tendenz haben, eher das Haar in der Suppe zu suchen, denn das Dessert zu servieren, konzentrierten sich alle Interviews zunächst mal auf die Revolutionsstaaten und die Versuche der Veranstalter, die Touristenzahl dort auch wieder in den Status quo ante zu versetzen. Das Reiseradio nimmt sich da nicht aus, bevor es um die Prognosen für die Saison 2011 geht. Zunächst einmal Sören Hartmann, Chef der Kölner Rewe Pauschaltouristik zu Preisen, Prognosen und Politik.
Ready for Takeoff. Unser Top-Thema heute.
Sören Hartmann, normalerweise ist die Kölner Rewe-Gruppe Marktführer in Tunesien. Das ist so ein richtiger Selbstläufer für Sie. Wie sieht es denn momentan aus? Sind die Leute wieder begeistert? Kommen sie wieder nach Tunesien zurück?
Gut, man muss unterscheiden wahrscheinlich zwischen Sommer- und Wintergästen in Tunesien. In Tunesien im Winter haben sie wirklich ein Stammpublikum, die sich wieder darauf freuen. Das heißt, die Kunden, die langfristig dort sind, über den Winter immer wieder kommen, die freuen sich tatsächlich wieder auf ein neues Tunesien. Versus letztendlich derjenigen, die momentan und in der jüngsten Vergangenheit gebucht haben, das sind hauptsächlich Familien für den Sommer, die sind noch etwas unentschlossener. Das liegt einfach noch an der für den Verbraucher diffusen Berichtslage, werden aber mit Sicherheit wieder schnell zurückkommen. Aber die haben sich für oft, jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit, für andere Zielgebiete entschieden.
Kann man das irgendwie in Zahlen fassen? Also normalerweise 160.000, glaube ich, hat die ITS-Gruppe. Wie ist es momentan? Wie sind die Buchungseingänge?
Ja, wir sind mit 160.000 Gästen und fast oder über 35% Marktanteil sicherlich Marktführer in Tunesien. Für uns sieht es momentan so aus, dass wir ca. 10-20% pro Woche an Buchungseingängen haben versus dem entsprechenden Vorjahr. Das entwickelt sich aber momentan leicht positiv, das heißt diese Buchungswelle geht langsam wieder nach oben. Trotz alledem, man hat viel an Buchungsvolumen über Januar, Februar, wo die Hauptbuchungsperiode für Tunesien ist, verloren.
Ja gut, haben Sie noch 90% Luft nach oben, bevor Sie glücklich sein können. Wie reagiert man eigentlich darauf, wenn man dann so Angebote hört, 198 Euro eine Woche Djerba?
Gut, das ist Unterwert verkauft. Selbst mit diesem Unterwert verkauft, glaube ich, wird man Tunesien nicht wieder in den Reisemarkt zwingen können, sondern man muss kommunizieren, dass das Land sicher ist. Man muss kommunizieren, dass es einfach ein neues Tunesien gibt und eben nicht mehr das alte. Man muss kommunizieren, dass es sehr viel wert ist, in dieses Land zu reisen, weil es eben dort auch gute Hotelprodukte gibt, gute Strände gibt, ein hohes kulturelles Angebot. Das alles muss man einfach wieder vermarkten. Es geht nicht nur darum, gute Preise zu machen, sondern es geht darum, dieses Land wieder neu zu vermarkten.
Ist ja gerade dieses Thema auch ein wichtiges Thema auf der ETB. Wie geht man mit Tunesien, wie geht man mit Ägypten um, also die beiden klassischen starken Länder im arabischen Raum? Da wird natürlich auch viel Kritik geäußert. Nach dem Motto, die Veranstalter wollen nur so schnell wie möglich wieder Business as usual machen, aber sie werden dann mit den gleichen Menschen dort wieder zusammenarbeiten, den gleichen Menschen, die verstrickt sind in die alten Regimes. Ist das dann moralisch richtig?
Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, wie die Frage gestellt ist. Wir haben natürlich in jüngster Vergangenheit mit Hotelpartnern zusammengearbeitet und haben sicherlich nicht immer hundertprozentig hinterfragt, wie die politischen Hintergründe sind. Trotz alledem, wenn wir heute mit unseren Hotelpartnern reden, wissen wir ein Stückchen mehr und stellen eben gerade nicht fest, dass in dem Tourismus es sehr viel mit den Themen wie Korruption oder anderen, sagen wir mal, kriminellen Dingen umgegangen worden ist. Es ist sicherlich irgendwo ein Stückchen auch im Tourismus mit drin, ohne Frage. Das darf man auch auf keinen Fall verneinen. Trotz alledem, ich glaube, wir brauchen uns hier nicht an ethische oder andere Fragen zu stellen.
Nun ist dieses Jahr sicherlich ein Jahr, was die touristische Industrie insgesamt glücklich werden lässt. Es wird ein Boomjahr werden. Sehen Sie das auch so bei Ihren Marken, die Sie vertreten?
Nein, wir sehen momentan natürlich denselben Boom, den andere Veranstalter auch haben. Das heißt, wir haben ein extrem hohes Plus. Ich warne allerdings davor, vor zu großer Euphorie, denn es ist ein vorgeholtes Buchungsverhalten. Die Kunden sind einfach sicher, die Wirtschaftsrahmenfaktoren sind extrem gut. Der Kunde bucht früh, aber warum sollten Kunden im Gegensatz zur Vergangenheit wirklich viel mehr reisen wie vorher? Wenn wir teilweise in einigen Zielgebieten Buchungsplus sehen von 40-50%, wird sich das sicherlich noch relativieren. Wir werden am Ende des Jahres meiner Meinung nach mit ca. 3-5% aus dem Markt aussteigen und das hoffentlich zu einem guten Preisniveau, zu einem Preisniveau, wo wir alle hinterher sagen, das ist auch wirtschaftlich gesehen ein gutes Jahr gewesen.
Die Hoffnung, dass die 198 Euro pro Woche kein Menetekel für die Saison sind?
Nein, das kann nur wirklich ein kurzer Zauber sein, den man zündet, um kurzfristig Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber nochmal, das ist kein nachhaltiges Verkaufen. Für 198 Euro kriege ich im Grunde genommen die Reise immer irgendwie verkauft. Die ist aber nicht wirtschaftlich nachhaltig. Das heißt, man kann immer nur wirklich begrenzte Angebote in dieser Form in den Markt stellen.
Das sind auch keine Kunden, die man langfristig an sich binden kann.
Nein, das sind reine Preiskunden. Die würden heute für 198 Euro nach Tunesien und morgen für 198 Euro nach Griechenland reisen.
Wirtschaftlich noch erfolgreicher als die Kölner agieren die Frankfurter unter dem Rewe-Dach, nämlich die Bausteinler unter Michael Frese. Ihm machen naturgemäß eher Naturkatastrophen wie in Queensland oder Neuseeland. Japan war ja noch intakt zum Zeitpunkt des Interviews, in seiner Planung zu schaffen. Und die Baustein- oder Fernreiseklientel reagiert sehr sensibel auf solche Bilder der Naturzerstörung. Sie ist auch durchaus so solvent, dass keine Preiskracher nötig sind, um Nachfrage anzukurbeln. Vielleicht konnte Michael Frese deshalb so offen geißeln, was andere in der Branche mit den extremen Schleuderpreisen als absolut nötig ansehen.
Nee, unsere Kunden sind nicht so betroffen, aber nichtsdestotrotz macht es mir Sorge und Kummer, dass man solche Angebote auf den Markt bringen muss. Denn das ist schädlich für das Zielgebiet. Diejenigen, die solch ein Angebot vorhalten, und wir tun das zum Teil auch, nicht, dass man nichts dran verdient, darum geht's gar nicht, sondern die Hotels vor Ort können mit solchen Preisen keine Ware liefern. Es ist einfach unmöglich. Man muss sich mal vorstellen, was das heißt. Man fliegt von Deutschland bis nach Tunesien, man wird mit dem Bus in das Zielgebiet gebracht, man schläft in einem Hotel, man hat einen Swimmingpool, man isst von morgens bis abends. Das ist einfach nicht für dieses Geld zu machen, und wenn es trotzdem gemacht wird, im Grunde genommen nur deswegen, weil man sich erhofft, dass Gäste dorthin reisen, zurückkommen und sagen, es war doch alles prima, es hat doch mir gut gefallen. Das ist also eine Investition, eine Marketingausgabe. Hier kann man nicht mehr von Einnahmen sprechen. Jeder Gast, der dieses Angebot in Anspruch nimmt, wird massiv subventioniert.
Aber wer ist jetzt verantwortlich dafür? Sind es die Reiseveranstalter, die so etwas anbieten, die Leute unter Druck setzen vor Ort? Oder kommt das vom Ort selber, dass die Hoteliers sagen, egal wie, Hauptsache Leute kommen?
Nein, sie können keinen Hotelier unter Druck setzen, etwas umsonst zu machen. Und dieser Preis ist quasi umsonst. Das kommt natürlich von den Hoteliers. Man spricht sich ab, man sagt, und dann kam man auf diese Lösung zu sagen, okay, jetzt versuchen wir mit extrem günstigen Preisen einfach Leute hierher zu holen, die dann hoffentlich zurückgehen und sagen, Mensch, das war super, und der Nächste kommt und zahlt dann wieder den Normalpreis. Lange kann das nicht anhalten, das ist völlig unmöglich. Die werden wieder auf das Normalpreis zurückkommen, auf die normale Höhe zurückkommen müssen.
Fliehen die Leute sozusagen in die Türkei, in Mittelmeerregionen, nach den Kanaren? Heißt das jetzt für Sie, Sie haben jetzt große Verhandlungen, weil die Hoteliers jetzt Morgenluft wittern und sagen, wir machen es jetzt teurer, weil die Leute wollen zu uns kommen?
Also ich glaube, einmal ist dieser Prozess durch. Diejenigen, die umgebucht haben, die haben ja bereits umgebucht. Und jetzt ist es so, dass wir in der Tat weniger Gäste haben, die neu Ägypten buchen, aber die oder neu Tunesien buchen. Aber die Zahl derer, die bucht, steigt wieder. Es ist also nicht so, dass da gar nicht gebucht wird, aber es ist natürlich noch sehr, sehr langsam. Das wird sich beschleunigen in dem Moment, wo die Türkei ihre Tore zumachen muss, und das wird sie sehr bald tun, denn die sind voll.
Das heißt, last minute Türkei dieses Jahr, no chance.
Absolut no chance.
Generell last minute dieses Jahr no chance. Sie hatten ja auch schon prognostiziert, dass es dieses Jahr ein super Jahr wird. Die Leute rasen wie wild in die Reisebüros.
Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Jahr, wo nur zu ganz wenigen ausgesuchten Terminen der ein oder andere Veranstalter gezwungen sein wird, vielleicht last minute anzubieten. Aber jetzt auf last minute zu warten, zu hoffen, dass man dort was bekommt und man will in den Urlaub und macht aber keine Reservierung, der geht leer aus, eindeutig.
Das sagen die Reiseveranstalter seit Jahren.
Das sagen die Veranstalter seit Jahren, aber damals wirklich in den letzten Zeiten. Einmal, man muss wirklich sehen, die 100.000 Leute, die, das sind ja nicht 100.000, das sind ja alleine von unserer Firma 100.000, das waren ja, glaube ich, 800.000 Deutsche in Ägypten, und nicht nur Deutsche, sondern auch Russen, auch Franzosen, auch Engländer, massiv viele. Wenn die jetzt heute sich alle verteilen auf andere Zielgebiete, dann werden die einfach voll. Das ist einfach so. Denn würde ja bedeuten, wäre das nicht so, würden ja in den anderen Zielen, in den anderen Jahren massiv leere Betten rumgestanden haben. Haben sie aber nicht. Also es wird dieses Jahr in den anderen Gebieten voll. Preiswert wird es sein in den Nordafrika-Bereich. Die anderen Ziele laufen voll und da gibt es keine Last Minutes.
Das heißt, bei diesen ganzen Wasserstandsmeldungen, die in jeden Abend reingereicht werden, jeden Abend ein Pikolöchen aufmachen?
Naja, im Piccolo würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben sicherlich auch eine Situation insofern, als dass wir im letzten Jahr ja sehr viele Kurzfristbuchungen bekommen haben. Das ging so nach der ITB, eigentlich jetzt um die Zeit ging das so langsam los. Wir hatten dieses Jahr so viele Buchungen im Januar und Februar wie noch nie in unserer Geschichte. Das sind nicht alles neue Kunden, das sind auch Kunden, die sich im letzten Jahr später entschieden haben und dieses Jahr früher. Also man muss die Pferde im Stall lassen. Wir werden am Ende des Jahres nicht zweistellig sein. Wir werden, wenn wir gut sind und wenn wir Glück haben, mit etwa 7% plus rausgehen, was aber allerdings ein gewaltiger Zuwachs ist.
Wenn man so ein bisschen die Motivationsforschung macht, ist es jetzt einfach, weil die Leute absolut Lust haben, wieder in Urlaub zu fahren, oder ist es der Winter, der so kalt war, dass die Leute ins Reisebüro getrieben wurden?
Nee, ich glaube, es hat sich einfach wieder die Zeit normalisiert, ganz einfach. Ich meine, wir hatten früher die Situation in 2008, jeder redet von 2008, aber wir das Jahr bisher das historisch über die Gesamtbranche gesehen, das beste Jahr hatten. Da hat keiner gefragt, woher kommen denn die Leute plötzlich? Nein, es hat sich wieder normalisiert. Die Wirtschaft läuft, die Leute haben keine Angst mehr an ihren Arbeitsplatz und Urlaub ist ein sehr, sehr hohes Gut in Deutschland und Urlaub ist ein sehr hohes Gut für die Bürger und die wollen in Urlaub fahren. Und wenn sie nicht in Urlaub fahren, ist das ein schmerzhafter Verzicht. Und dieses Jahr leisten sie sich eben oder brauchen sich keinen schmerzhaften Verzicht zu leisten.
Sie haben eben das Jahr 2008 angesprochen, das Superjahr. Wird das geknackt dieses Jahr wieder?
Ich glaube, also bei uns, wir hatten es letztes Jahr schon geknackt. Wir waren letztes Jahr schon 4% drüber. Aber die Branche ist entscheidender als wir. Und die Branche wird es dieses Jahr knacken, glaube ich ja.
Tourism Watch tut genau das, was der Name schon vermuten lässt, nämlich das Urlaubsmachen kritisch zu begleiten. Der Leiter Heinz Fuchs, Ehrenpreisträger der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, bohrt deshalb auch bewusst in der Wunde der schnellen Rückkehr zum normalen Geschäft an Mittel- und Rotem Meer.
Was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Wenn wir den Tourismus gerade nach Ägypten und Tunesien betrachten, in den letzten Jahren hat er sich ja merklich wegentwickelt vom Kulturtourismus hin zum Badetourismus. Wir haben selbst in der Reiseanalyse gehört, Tunesien und Ägypten sind die Länder, die am austauschbarsten sind in der Wahrnehmung der Touristen selbst. Glauben Sie, dass die Touristen, die vielleicht oder hoffentlich jetzt bald wiederkommen in diese Länder, sich um irgendetwas anders kümmern als ums Buffet?
Die Touristen werden aufgrund des Angebotes nach Ägypten kommen und ich denke, viele Reiseentscheidungen werden noch stärker als in der Vergangenheit über den Preis getroffen momentan. Die Reisenden, die in die preiswerten Badeorte gehen, sind sicher nicht das erste Potenzial für einen veränderten, hochpreisigeren, differenzierteren, qualitativen Tourismus in den genannten Ländern.
Andersrum gefragt, darf man es moralisch überhaupt vertreten, dass jemand zu solchen ruinösen Schnäppchenpreisen jetzt dahin fährt?
Sie erwarten von mir eine strenge Bewertung, die kann ich Ihnen geben.
Natürlich.
Ich halte es nicht für, wenn man es in moralische Kategorien einordnet, ist es ethisch nicht verantwortlich für die Preise, die momentan unter 200 Euro für die All-Inclusive-Woche teilweise angeboten werden, nach Ägypten zu reisen. Das entspricht in keinster Weise einem verantwortlichen Reiseverhalten, wo alle am Tourismus profitieren sollen, die daran beteiligt sind. Das ist eine neue Form von Ausbeutung. Das kann man nicht anders sagen. Da bleibt nichts mehr für soziale Sicherungssysteme, für Instandhaltung, Baulichkeiten und faire Löhne und Gehälter, das muss sich jeder Reisende klar machen.
Auf der anderen Seite, wenn keiner hinfährt, ist es noch schlimmer.
Ob es bei diesen genannten Preisen schlimmer ist, nicht zu reisen, müssen wir nochmal genau nachrechnen. Dennoch, Sie haben recht, es ist wichtig, dass momentan Menschen in die Länder reisen und möglicherweise auch mit Anreizen die Angebote versehen werden. Aber dass die Länder verramscht werden, das haben sie nicht verdient.
Die Verantwortung der Veranstalter, kann man die überhaupt benennen? Die haben jetzt jahrelang mit Hoteliers, mit Hotelketten zusammengearbeitet, wo jetzt langsam ans Tageslicht kommt. Naja, das waren nun Personen, die vielleicht nicht den guten Leumund einer hanseatischen Bewertung hatten, müssen die Veranstalter jetzt auch umdenken und sagen, die, okay, Hauptsache, sie haben ein sauberes und nettes Hotel.
Den Konjunktiv zu gebrauchen, ist sehr geschickt. Ich glaube auch, sie müssten es. Verpflichten kann man sie nicht. Es gibt keine Gesetze, die Verantwortlichkeit festschreiben. Aber ich denke, verantwortliche Reiseveranstalter, die sich auch entsprechend positionieren mit umfassenden, aussagefähigen Nachhaltigkeitsberichten, sich mit gesellschaftlicher Verantwortung auszeichnen lassen, müssen schon sehr genau prüfen, wer sind meine Geschäftspartner, mit welchen Agenturen arbeite ich, trägt das wirklich zur demokratischen Entwicklung bei oder sind es möglicherweise Strukturen, die die bisherigen Machtstrukturen in der Politik und in der Wirtschaft verfestigen. Das ist eine Entscheidung, die verantwortliche Reiseveranstalter in der Tat sich stellen müssen und hoffentlich auch in der Lage sind, einen Moment innezuhalten und vielleicht über neue Strukturen und neue Geschäftspartner und möglicherweise auch über touristische Konzepte in den genannten Ländern nachdenken, die vielleicht einen höheren Benefit bei der einheimischen Bevölkerung bringen als die bisher doch sehr verbreiteten billigen Badereisen.
Wenn man sich die Touristenzahlen der letzten 20 Jahre für Ägypten einmal anschaut, dann hat man die halsbrechendste Achterbahn vor sich, die im Buchungsgewerbe nur denkbar ist. Kriege, Anschläge, Terrorakte, Haiangriffe, all das musste tapfer weggelächelt werden. Und wurde auch erfolgreich weggelächelt, aber selbst für einen kleinen Studienreiseveranstalter, der nur wenige tausend Touristen dorthin schickt, ist es ein Land ohne Planungssicherheit. Und deshalb ein wirtschaftliches Minenfeld. Trotzdem gibt Peter Mario Kupsch von Studiosus, auch ein VDRJ-Ehrenpreisträger, jetzt lieber den guten Menschen und schwärmt von der Gastfreundschaft und herrlich meditativen Lehre im Land der Pharaonen.
Ich glaube, dass ja die Affinität zu diesen Ländern kontinuierlich hochgeblieben ist über alle guten und schlechten Zeiten hinweg. Was wir erleben, ist natürlich tatsächlich das, von dem wir heute wenig reden, die arabische Gastfreundschaft, die wir nicht nur auf Ebene der Geschäftspartner erleben, die auch alle Reisenden, die diese Länder von Marokko über Tunesien bis nach Ägypten, bis nach Syrien und in den Iran erleben. Diese Gastfreundschaft, dieses Willkommensein, das man, wenn man unterwegs ist, vor Ort tatsächlich erlebt. Das ist immer da gewesen und ist immer ein tragendes Moment gewesen.
Es ist aber gerade so, dass die Zahl derjenigen, die man jetzt eigentlich dringend bräuchte da unten, nämlich Menschen, die aufgeklärt und offen auf eine Kultur zugehen, natürlich verschwindend gering sind im Verhältnis zu den einfach nur die Sonne suchenden und das warme Meer suchenden Badeurlaubern.
Naja, wir reden von circa 700.000 Reisegästen, deutschen Reisegästen, die Ägypten im letzten Jahr besucht haben, zugegebenermaßen. Unsere Studioskunden bewegen sich bei 2.500 dann im letzten Jahr. Es ist natürlich eine kleine Zahl, aber es ist durchaus auch eine Zahl, die ja prägend ist, die vor allen Dingen im Land unterwegs ist, die diese Kontakte mit den Menschen auch in den kleineren Städten, in den Orten haben, die den Kontakt auch suchen, die Begegnung suchen. Und ich sage mal, der normale Ägypter kommt vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit tatsächlich mit einem Studiosus-Gast in Berührung als mit einem Badepauschalurlauber irgendwo am Roten Meer.
Nun ist gerade dieser Studiosus-Gast, wenn dem mal so einfach als Namenspatron für alle interessierten Studienreisegäste nehmen, einer, der extrem sensibel reagiert hat jetzt auf die Situation und wo sie sagen, also die Buchungen gehen Richtung Null zurück teilweise. Also 70-prozentige Einbrüche sind ja schon dramatische Zahlen. Also gerade Menschen, wo man vermuten würde, na, die denken zum zweiten und dritten Mal nach, ob sie nicht vielleicht doch hinfahren können, sind doch jetzt sehr vorsichtig. Woran liegt das?
Na, überlagern tut jegliche Nachfrage natürlich immer der Sicherheitsaspekt. Ja. Wenn Instabilitäten gegeben sind in der Innenpolitik, wenn man sich wirklich Angst haben muss, sich Sorgen macht, wie auch die weitere Entwicklung sein wird, dann nimmt man zunächst mal Abstand von der Buchung. Das ist eigentlich ein immer wiederkehrendes Muster, das wir sehr häufig sehen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, wenn dann in den Ländern die innenpolitischen Verhältnisse, sicherheitspolitischen Verhältnisse wieder stabil geworden sind, dass dann sehr schnell auch Nachfrage wieder anzieht. Und gerade in den Ländern wie Tunesien und Ägypten mit diesen spannenden innenpolitischen Entwicklungen gibt es sicherlich viele Menschen, die dann sagen, gerade jetzt, und dann wieder zusätzlich diese Möglichkeit eben dann in Anspruch nehmen, mal dabei gewesen zu sein bei einer ganz spannenden neuen Entwicklung und damit natürlich auch die demokratischen Bewegungen wirtschaftlich stabilisieren und stützen.
Dann haben wir das Glück in Anführungszeichen, dass das touristische Jahr gerade für diese Region wie Ägypten mehr oder weniger so gelaufen ist, weil im Sommer eine Studienreise in Ägypten zu machen, ist vielleicht nicht gerade das Angenehmste. Rechnen Sie damit, bei der nächsten Saison, also im Winter, ist es eigentlich so, wie man es wieder erwarten kann?
Also es hat uns natürlich jetzt in der Frühjahrssaison schon hart getroffen. Wir haben 850 Gäste allein in Ägypten verloren. Und wir gehen schon auch davon aus, dass wir für den Herbst wieder ein anziehendes Interesse sehen. Wir freuen uns sehr über bereits jetzt wieder neu eingehende Buchungen für den Herbst in Ägypten und hoffen natürlich, dass bei einer weiteren Stabilisierung auch der innenpolitischen Verhältnisse und Wahlen, die über die Bühne gegangen sind, dann sehr schnell auch wieder dann in verstärktem Maße auch neues Interesse entsteht.
Wer jetzt fährt, hat das unheimliche Glück, vor den Pyramiden zu sitzen und nicht von 1000 Souvenirjägern und 20.000 Touristen belästigt zu werden.
Absolut ja. Sicherheitspolitisch hätte ich überhaupt keine Bedenken, momentan nach Ägypten zu fahren. Für die schnell Entschlossenen, denen bietet sich wirklich jetzt die Chance, Ägypten ganz anders zu erleben, wirklich willkommen zu sein, alleine an den Pyramiden, alleine in Luxor die Gräber besichtigen zu können und nicht bei einem Lärmpegel von vielen, vielen Dezibel durchs ägyptische Museum laufen zu müssen.
Sie sorgt seit Jahrzehnten dafür, dass der Urlauber nicht mehr so ganz das unbekannte Wesen bleibt und verleiht der Messe neben dem Kongress eine gewisse nutzungsorientierte akademische Stabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen Trendberichten, vor allem der Online-Presse, stellen einschlägiger Internetfreunde, wird bei der Forschungsgemeinschaft Freizeit und Reisen noch richtig altmodisch und lang andauernd interviewt und das in großer Anzahl. Deshalb kann man, glaube ich, annehmen, dass die Zahlen schon eine gute Verlässlichkeit haben. Aber da der deutsche Michel nicht gerade für seine spontane Sprunghaftigkeit berühmt ist, lassen sich mit der Reiseanalyse nur schwer knackige Schlagzeilen produzieren. Trotzdem präsentierte Professor Martin Lohmann einige interessante Zahlen.
Last Minute – Neues aus der Reisewelt.
Herr Lohmann, seit Jahren machen Sie die Reiseanalyse und seit Jahren kommt fast immer das Gleiche raus. Muss doch total langweilig für Sie als Forscher sein.
Was heißt seit Jahren? Seit Jahrzehnten mittlerweile. Nein, es ist überhaupt nicht langweilig, weil unter der Oberfläche der auf den ersten Blick konstanten Situation sich doch immer bemerkenswerte Veränderungen ergeben. Und dann ist es wichtig, in einer Branche, die dermaßen geil auf Veränderung und Dynamik ist, oft darauf hinzuweisen, wie stabil der Markt, wie verlässlich er ist und wie gut man damit eigentlich auch planen kann.
Also man kann sagen, der eine Satz stimmt auf jeden Fall, die Deutschen reisen gerne.
der ist unbestritten richtig. Einmal haben wir eine große Lust zu reisen, dann ist es eine Art Konsumgewohnheit geworden, die man ungern aufgibt. Man denkt eigentlich gar nicht mehr drüber nach, sondern man entscheidet nur noch, wo man die nächste Reise hinmacht. Dass man reist, ist wirklich Standard.
Man sieht ja unheimlich viele glückliche Gesichter auf der ITB. Das können Sie wissenschaftlich untermauern. 2011 wird das Superjahr für die Branche.
Zumindest deuten die Reiseabsichten der Konsumenten darauf hin. Sie wollen mehr, haben sich schon konkret entschieden, wann und wohin sie reisen. Also die Buchung steht tatsächlich vor der Tür. Kaum einer hat keine Reiseabsicht. Und außerdem wollen sie auch noch mehr ausgeben für Urlaubsreisen. Also die Bereitschaft, Geld auszugeben, ist deutlich gewachsen.
Das ist ja ein interessanter Punkt. Man hat ja in den Jahren zuvor mir gesagt, die Deutschen reisen zwar, aber vor Ort geben sie weniger Geld aus.
Ja, das ist auch eine Entwicklung, die man in Zusammenhang sehen muss mit den Angeboten zum Beispiel der Reiseveranstalter, denen der Kunde ja oft als eher knausrig erscheint. Tatsächlich gibt es aber auch dermaßen viele Sonderangebote, wo man ganz hervorragende Leistungen zu schwindelerregend günstigen Konditionen bekommt. Der Kunde kauft das und legt vielleicht sogar noch etwas mehr drauf, als eigentlich in seinem Budget vorhanden wäre und sagt, jetzt leiste ich mir mal was, weil das jetzt gerade geht. Auf der Seite des Anbieters kommt das so an, dass nur noch die Sonderangebote akzeptiert werden und deswegen der Kunde knauserig sei. Also geizig sind wir bei Urlaubsreisen beileibe nicht, aber die Konsumenten sind sehr bewusst, was die Möglichkeiten angeht und nutzen Schnäppchen auf alle Fälle. Als erfahrene Konsumenten tun sie das und nicht als Geizhälse.
2/3 der Deutschen fahren ins Ausland nach wie vor, 1/3 bleibt im Land, also nach wie vor die meisten Deutschen machen Urlaub in Deutschland. Wo ist denn da der Trend?
Also innerhalb Deutschlands geht es ganz klar an die Ränder, also an die Küsten und in die Berge. Reiseziele, denen diese landschaftliche Besonderheit fehlt, die haben es etwas schwerer, mit Ausnahme der Städte. Das ist sozusagen die dritte Landschaft in Deutschland, die ausgesprochen boomt. Natürlich nicht für die längeren Urlaubsreisen, sondern dann für Kurzreisen am Wochenende oder über die Feiertage. Und auch darin gab es 2010 einen erklecklichen Zuwachs. Das wird sich sicher auch in Zukunft so fortsetzen. Bei den ausländischen Zielen haben wir unterschiedliche Situationen. Da ist einmal das Mittelmeer, was als die Badewanne der Deutschen auch in den nächsten Jahren sicher bestehen bleibt. Dort sind die einzelnen Ziele aber großen Schwankungen unterworfen. Aus Sicht des Konsumenten sind sie oft austauschbar. Nicht, weil sie alle gleich wären, aber weil man in allen glücklich werden kann. Und ob ich nun meinen Badeurlaub in Kroatien oder in Italien, in Spanien oder in der Türkei, in Ägypten oder Tunesien verbringe, das ist so wichtig nicht, sondern Hauptsache, ich habe meinen Badeurlaub. Insofern können da auch immer aus aktuellen politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Änderungen Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche oder dergleichen Reiseströme sich verschieben, ohne dass das für die Konsumenten von großer Bedeutung wäre.
Das ist ja ganz interessant, dass gerade Tunesien und Ägypten am austauschbarsten angesehen wurde. Also gerade ein Land wie Ägypten, wo die Urlaube ja auch in irgendwelchen künstlichen Ferienwelten untergebracht werden.
Ja, nun kann man ja andererseits sagen, Ägypten ist wirklich ein einzigartiges Land, was ja längst nicht nur die Badedestinationen hat, sondern einen kulturellen Reichtum, den es woanders auf der Welt so nicht gibt. Deswegen ist Ägypten auch nicht austauschbar. Vielleicht ist die Formulierung nicht ganz glücklich gewählt, sondern aus Sicht des Kunden kann er für einen glücklichen Urlaub auch woanders hinfahren. Die Einzigart Ägyptens bleibt aber bestehen und wenn das dieses Jahr nicht geht, dann muss man halt in 3 Jahren kommen.
Zurück nach Deutschland. Die Ränder, haben Sie gesagt, die machen Freude für die nächsten Jahre, aber bei den Rändern wahrscheinlich eher die flachen Ränder.
Grundsätzlich haben Küsten für den langen Sommerurlaub bessere Karten als Bergdestinationen. Aber nach wie vor ist Bayern das beliebteste Urlaubsziel und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Grundsätzlich sind solche Gebiete, die geografisch eine Abwechslung bieten. Das sind eben nun mal Küste und hohe Berge am besten geeignet für das Urlaubserlebnis.
Gab es noch irgendeine Überraschung für Sie als Forscher?
Also was uns jetzt, weil wir es methodisch neu möglich gemacht haben, sehr fasziniert hat, waren die Urlaubsreisen ausländischer Mitbürger. Das ist wirklich ein Segment, was man sehr sorgfältig betrachten muss. Für Verkehrsträger natürlich auch von hoher Bedeutung. Denen kann es ja wurscht sein, ob der Fluggast nun seine Oma besucht oder am Strand liegt. Tatsächlich sind hier aber auch viele Potenziale für Reiseveranstalter, auch für Hoteliers. Längst nicht ist es so, dass die Menschen ausländischer Herkunft nun im Urlaub nur nach Hause fahren, sondern wollen durchaus auch einen klassischen Urlaub verbringen. Das aber etwas anders als die deutschen Mitbürger.
Also vielleicht doch dann mehr türkischsprachige Kataloge.
Warum nicht? Ja.
Mhm.
Wenn der bayerische Wirtschaftsminister Martin Zeil den Bayernstand in Halle 6 besucht, dann stehen sie alle stramm, dann werden die Dirndl gezupft und die Janker gerichtet und das beste Lächeln fürs Erinnerungsfoto aus den Mundwinkeln gepresst. Da simmern die Weißwürste und da zischt das Bier. Und weil wenigstens im Tourismus die Zahlen uneingeschränkt Freude machen, ist auch der Minister stets bester Laune. Für ihn gibt es nur Bayern und den Rest Deutschlands. Zumindest von den Übernachtungszahlen her ist ja der Löwe auch unangefochten der Platzhirsch.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Herr Minister Zeil, die ITB ist ja eine Messe der Botschaften, der Erfolgsmeldungen. Sie haben ja auch mit stolz geschwellter Brust heute die Bayernzahlen präsentiert, bis auf den letzten Gast gezählt und sagen, mir san mir, wir sind Nummer eins. Haben die Mecklenburg-Vorpommern das jetzt mit Murren gehört?
Nein, ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass man es jetzt gegenseitig sich Wettbewerb macht, sondern miteinander Wettbewerb. Wir sind die Nummer eins in Deutschland. Wir haben wieder ein Rekordjahr hinter uns. 2010 nach dem schwierigen Jahr für uns alle in 2009. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir ja auch mit Freude sehen, wenn andere Destinationen sich entwickeln. Insofern ist es ein positiver Wettbewerb nach vorn und wir sehen uns da jetzt nicht in negativer Konkurrenz.
Die haben noch nicht mal Berge da oben.
Ja, es hat eben jede Destination ihre Vorteile und wir sehen ja mit dem deutlichen Abstand, in dem Bayern vor allen anderen Bundesländern liegt, da ist eben ganz offensichtlich unsere Landschaften, aber auch vor allen Dingen auch unser Bayern-Tourismus in seiner Vielfältigkeit immer mehr Menschen aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland überzeugt.
Ich habe das deshalb gefragt, weil ich muss natürlich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Die Reiseanalyse ist gestern vorgestellt worden und die haben nun herausgefunden, dass Bayern ganz an letzter Stelle steht in Deutschland im Interesse für die nächsten Jahre.
Ich glaube, wir haben so einen hohen Stand, dass es natürlich schwierig ist, wenn man das Tourismusland Nummer eins ist, dann immer noch mehr Zuwächse zu haben. Sie sehen ja, dass wir mit verschiedensten Kampagnen, ob das das Kinderland, ob das das Thema auch Wintertourismus angeht, dass wir da punkten. Und insofern macht mir das überhaupt keine Sorge. Ich glaube, dass es gut ist, wenn andere Destinationen innerhalb Deutschlands aufholen. Wir haben ja auch, was die Zahlen angeht, auch noch viel Luft nach oben. Und wir werden uns ausbauen und werden uns stabilisieren auf unserem hohen Niveau.
Das heißt, Sie sind so in der Situation des Drei-Sterne-Kochs, der aufpassen muss, dass der Michelin-Tester nicht sagt, vielleicht nehme ich doch einen Stern weg.
Da habe ich keine Sorge, weil wir sehr viel zu bieten haben. Aber es ist ja gut, wenn es auch woanders was Gutes zum Essen gibt.
Ich muss ja pieksen. Der Deutsche Tourismusverband, der sagt auch, die Alpen, die sind out. Da ist die Servicequalität nicht mehr gut genug.
Das kann ich nicht bestätigen. Wir tun sehr viel, um Servicequalität hier hochzuhalten, auszubauen. Wir waren das erste Bundesland, was zusammen mit dem Hotel- und Gaststättenverband das Service Q aufgesetzt hat. Diese Kampagne, die sehr gut läuft. Wir investieren auch sehr viel in Qualität und insofern kann ich nur alle herzlich einladen, sich ein eigenes Bild zu machen von der hohen Qualität, die wir gerade auch im Wintertourismus haben.
Nun geht es um große Veranstaltungen, Sportveranstaltungen. Sie als Wirtschaftsminister müssen natürlich dafür sein. Sind die auch gut für den Tourismus?
Ja, sie sind vor allen Dingen nachhaltig. Wir haben es ja gerade auch an dem Beispiel Kanada gesehen, dass gerade natürlich auch im Nachgang zu einer Sportgroßveranstaltung sehr viele Touristen sich dann für das Land interessieren, weil man eben, das haben wir auch bei der WM gesehen, 2006, weil sich Deutschland hier als Gastland präsentieren kann. Und angefangen von der Infrastruktur über den Namen wird es eben einen nachhaltigen Impuls auch für den Tourismus geben. Und insofern sind solche Sportgroßveranstaltungen uneingeschränkt zu begrüßen.
Gibt es ja nur Menschen, die sagen, okay, ist die Veranstaltung vorbei und alles sieht jetzt nicht mehr so hübsch aus.
Ja, genau, das ist nicht der Fall, weil eben die Infrastruktur, die wir schaffen für ein solches Sportgroßereignis, das beginnt mit den Verkehrswegen, das geht bis zu den Hotels, dass wir die ja bleiben. Und deswegen ist es ein nachhaltiger Impuls. Und es sind eher die anstrengenden Begleiterscheinungen vielleicht von Sportgroßereignissen, die dann zu Ende sind. Aber das Gute bleibt.
Nehmen wir mal das Wort Olympia in den Mund. Die Gegner haben ja Angst, dass hinterher Asset Nummer 1 der Bayern, nämlich die wunderbare Natur, deswegen kommen die Menschen nach Bayern, dass die vielleicht jetzt rund um die olympischen Orte doch Schaden nehmen könnte.
Wir haben ein besonders nachhaltiges, auch umweltorientiertes Konzept. Wir haben ja jetzt schon bei der Ski-WM auch gesehen, wie schön man das machen kann. Und der Vorteil ist ja, es ist ja fast alles schon da. Also es sind die Abfahrten da, es braucht gar nicht mehr sehr viel gemacht zu werden. Und deswegen werden das eben ökologische und nachhaltige Winterspiele. Und ich kann nur sagen, ich verstehe ja viel. Aber die Einwände gerade aus dieser Richtung sind völlig unberechtigt.
Also alles wird so schön sein, wie es immer ist in Bayern.
Ich denke, wir können noch besser werden. Und schöner können wir als Land, wo uns der liebe Gott die Natur geschenkt hat, fast gar nicht mehr werden. Aber die Menschen können noch sehr viel beitragen, dass es eben den Menschen noch besser bei uns gefällt.
Häppchen auf der ITB, Buffets abends und immer im Stress, da kann es einem im Magen schon mal etwas mulmig werden. Und es gab schon Partys, da gab es zwar Austern bis zum Ausrutschen, aber auch Stunden später Kloaufenthalte im Dutzend. Das mag an Land lästig, aber zum Beispiel in der Enge eines Flugzeugs mehr als peinlich sein und weniger amüsant für die Nachbarn. Deshalb gibt es in der Tasche des Vordersitzes ja auch immer dieses geheimnisvolle Tütchen noch aus den Frühtagen der Fluggeschichte. Und Sie glauben es mir nicht, aber auch so etwas wird gesammelt. Man kann sogar ein Buch daraus machen, wie Gerd Otto Rieke es tat.
Zwischen den Zeilen Reisen auf dem Papier. Unser Buchtipp.
Spucktüten. Gerd Otto Rieke, langjähriger Kollege. Sie beschäftigen sich professionell mit diesen kleinen netten Accessoires.
Nennen wir es mal semi-professionell und ich möchte Sie auch gleich freundschaftlich korrigieren. Der wissenschaftliche Begriff ist nicht Spucktüten, sondern Kotztüten.
Okay, also wir führen aber trotzdem ein Gespräch. Sie dürfen Ihr Brötchen weiter essen, wenn Sie uns jetzt zuhören.
Es ist ein absolut hygienisches Thema, weil wie viel gebrauchte Tüten haben Sie in Ihrem Leben schon gesehen? Ich wette eigentlich keine einzige. Die Tüte fristet ja ein sehr behütetes Leben, ein Dasein in der Tasche, im Sitz und ist doch eigentlich selten gebraucht. Und das gibt uns doch eigentlich sehr viel Zuversicht auch über die Fliegerei und die Zeiten, wo man die braucht, die Tüten wirklich gebraucht hat, sind eigentlich vorbei.
Also ein erstes war es, das da ist. Genau, ich kann mir vorstellen, die meisten gucken ja auch nicht die Karte an für die Notfälle, weil sie auch hoffentlich genauso wenig genutzt wird wie die Spucktüte, die Kotztüte, Entschuldigung.
Ja, ich denke, es ist einfach ein liebevolles Accessoire. Ich schätze mal, dass die Airlines eigene Abteilungen dafür haben, wo sich jemand drum kümmert, dass es dieses Fossil aus der Vergangenheit noch weitergibt, damit sich viele Menschen dran erfreuen können.
Vielleicht gibt es ja auch irgendwo eine weltweite Vorschrift, dass man sowas haben muss.
Das ist nicht ausgeschlossen. Ich würde sie nicht kennen. Also ich muss schon sagen, betrübt sind wir Tütologen. Wir nennen uns dieser Wissenschaft entsprechend so. Es gibt ja doch eine ganze Reihe mittlerweile von Sammlern. Betrübt sind wir eigentlich, dass sie bei den großen Luftfahrtverbänden doch eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Und das ist auch eigentlich das Anliegen der Tütologen, der Tüte eigentlich zu mehr Geltung zu verhelfen.
Finde ich jetzt sehr nett, weil also ich muss sagen, ich habe zwar noch nicht erlebt, zum Glück, wie Sie es selbst sagen, dass eine solche Tüte in Gebrauch war. Ich möchte es auch nicht erleben, aber wenn ich es erlebe, dann möchte ich gern, dass diese Tüte da ist. Was bewegt Sie, sich um so einen Gegenstand so wunderbar akademische Gedanken zu machen?
Es ist eigentlich die Tatsache, dass es sich um ein sehr einfaches Utensil handelt und wenn man sich näher damit beschäftigt, dann entsteht eine Vielfalt der Möglichkeiten, der Gestaltung und das ist es eigentlich. Es fängt ja beim Material an, wir haben Papier, wir haben Plastik, wir haben die verschiedenen Verschlussmöglichkeiten oder auch gar keine. Interessant finde ich eine Airline, die aufgeschrieben hat, nach Gebrauch bitte zusammenrollen. Da sind wir immer noch dabei zu testen, was eigentlich der Effekt ist. Ja, wir haben die verschiedenen Aufdrucke, wobei die Kostbarkeiten von Sammlungen natürlich ähnlich wie bei den Briefmarken die Fehldrucke sind. Also eine Air France mit fehlender Schmuckfarbe rot ist natürlich schon sehr begehrt.
Gibt es sowas auch bei eBay schon zu ersteigern?
Es gibt im Internet zumindest verschiedene Galerien und es gibt auf den Luftfahrtbörsen, also wo man diverse Artikel aus der Luftfahrtbranche dann tauscht, wie Aschenbecher oder Anstecknadeln, da gibt es auch eigentlich immer ein paar Tüten mit dabei. Es ist noch von der preislichen Gestaltung übrigens noch sehr in dem Bereich, dass man sich das auch leisten kann. Also ich kann nur jeden ermutigen, in dieses schöne Hobby einzusteigen.
Das ist ja nun wunderbar. Also ich kann mir vorstellen, wenn Sie jetzt jemanden sagen, darf ich dir meine Briefmarkensammlung zeigen? Das war ja früher immer so, oh, der will jetzt was Böses. Wenn Sie jemand sagen, darf ich dir meine Kotztütensammlung zeigen, hat das einen Effekt, den Sie haben wollen?
Naja, also ich würde sagen, es trennt in jedem Fall sehr spontan die Spreu vom Weizen.
Das heißt, nur die Harten kommen in den Garten.
Naja, das wollen Sie ja eigentlich auch erreichen. Sie wollen ja keine Zeit verschwenden. Also insofern ist es auch, sehen Sie, Tütologie ist so vielfältig, nicht? Es geht bis rein in die Liebe, in die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also das ist noch, wir kratzen noch an der Oberfläche, um dieses Feld zu erforschen.
Gut, dann gehen wir mal in die Feldforschung weiter rein. Was ist denn so Ihr Schmuckstück, wo Sie sagen, das ist meine blaue Mauritius?
Das ist zweifellos eine Tüte von der Air Force One. Mit der bin ich natürlich nie geflogen, aber eine gute Freundin von mir, die in Washington gearbeitet hat, hat die entsprechenden Kontakte gehabt. Und hat
mit Präsidentenlogo oder?
Die ist eigentlich enttäuschenderweise sehr sehr neutral, aber schön ist die Dokumentation dazu. Also ich habe vom Piloten ein kleines Zertifikat bekommen, beigelegt, dass es sich hierbei wirklich um eine echte Air Force One Tüte handelt.
Gut, das bin ich tief beeindruckt. Also so was Tolles besitze ich natürlich nicht. Gibt es auch etwas, wo man eher drüber schmunzeln kann?
Ja, vieles. Also es gibt ja eine Reihe von, insbesondere von Low-Cost-Carriern, die haben die Tüten auch entdeckt als Werbung und da gibt es, also als Werbeträger und da gibt es eine ganze Reihe von sehr flotten, gelungenen Sprüchen, zum Teil auch, was die Konkurrenz dann angeht oder auch selbstironisch. Das ist ein Fall, der hier zu nennen ist. Ein anderer, den nannte ich schon, also mit nach Gebrauch aufrollen, also dieser eher unfreiwillige Humor. Das sind natürlich, da muss man das schon mal genauer hinschauen.
Aber wenn man so mit Ukraine eher oder sonst irgendwas fliegt, dann ist es immer noch die ganz normale Papiertüte ohne was drauf.
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt eine thailändische Gesellschaft, die hat ihre Kotztüte aus Plastik und interessanterweise dann ein Benzel oben, also das man zusammenziehen kann und dann verknoten kann. Also auch hier sind wir noch technisch in der Untersuchungsphase, ob diese Kordel, mit der man die Tüte verschließt, ob die dann auch wirklich im Fall der Fälle hält und dicht ist oder ob sich da nicht doch auch andere Sachen anbieten.
Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie bei Ihnen die technische Erprobungsphase aussieht. Ich vermute mal, dass es so wie bei Damenbinden, wo auch mal blaue Flüssigkeit genutzt wird.
Ja, das ist von natürlich von Ingenieur zu Ingenieur unterschiedlich und auch von der Tageszeit und auch davon, wie viel Exemplare für den Test zur Verfügung stehen. Denn man will natürlich das Stück als Sammelstück erhalten. Und da sind wir auch noch, das ist eine eigene Abteilung bei den Titulologen, die sich mit der zerstörungsfreien Prüfung beschäftigt.
Ich kann Ihnen einen guten Tipp geben. Nehmen Sie Ihre ganze Sammlung Tüten mit und gehen Sie demnächst in den Heidepark Soltau. Dort gibt's die Krake. 40 Meter senkrechter Fall nach unten in einen Dive Coaster. Ich glaube, danach dürfen Sie sie brauchen.
Das vermute ich auch. Wobei ich sammle nur postfrisch.
Gut, wenn man jetzt mehr wissen will über Tüten und vielleicht auch angehender Tytologe werden will, wo ist dann die entsprechende Fachliteratur, die man bekommen kann?
Da gibt es mein Buch, Ist mir übel.
Das Ach, so ein Zufall.
Und ansonsten habe ich ja schon auf das Internet hingewiesen, das natürlich sehr aktuell und sehr breit angelegt ist. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch rausgebracht habe, gab es Internet noch nicht so. Aber für jeden, der eine angenehme Nachtlektüre haben will, es sollte ja auf keinem Nachttisch fehlen.
Wie war der Titel nochmal?
Ist mir übel, das Buch zur Tüte.
Freitagmorgen hatten wir uns verabredet, mein Lieblingsprofessor und ich, wieder mal wie Stadler und Waldorf wollten wir wie die Sesamstraßen-Opas von der Höhe der Halle 6-3, nämlich dem Pressezentrum, über die unmögliche, aber unverzichtbare ITB ablästern. Haben wir auch getan. Noch nicht ahnend, was sich aus der ersten Erdbebenmeldung aus Japan entwickeln würde. Das sollten Sie wissen, damit Sie sich jetzt nicht wundern, dass da vielleicht irgendwas fehlt in der Rückschau. Das Gespräch heute neu führen, das ging auch nicht. Karl ist doch ITB geschädigt und erkrankt. Gute Besserung von hier, mein Lieber. Aber nun feuerfrei auf Ehrungen und Irrungen, auf einen Airline-Chef, der Marketingmillionen für Eitelkeiten verbrennt und einen Gruselstand, der selbst hartgesottene Schönwettertouristiker etwas am Glauben zweifeln ließ.
Dente, Borns bissige Bemerkungen.
Mein Gott, Karl, was siehst du gut aus. Die größte Lüge, die man auf der ITB machen kann nach 5 Tagen.
Ja, also in der Tat. Spätestens sonntags ist man müde wie ein Hund. Man hat eigentlich nur noch einen einzigen Wunsch. Man will nach Hause und will ins Bett und schlafen. Und dann wird man zu Hause begrüßt. Naja, draußen turnst du rum und zu Hause machst du einen auf müde.
Darf ich denn fragen, ob dieser berühmte Satz heute auch noch fällt?
Ja klar, natürlich, ist meine absolut letzte ITB, nie mehr werde ich hingehen. Es ist nur noch die Frage, ob ich mir jetzt heute Abend schon das Zimmer reservieren lasse für nächstes Jahr.
Wir sind ja alle etwas masochistisch veranlagt im Tourismus. Ja, Bilanz, was war dein Eindruck bei diesen 5 Tagen rund um den Berliner Funkturm? Die ganze Welt hier und es war bunt und es war schön und alle hatten fröhliche Gesichter. Für uns schlecht, ne, eigentlich?
Also ich hatte vor einem Jahr ja schon gesagt, als ich da die Touristiker gesehen habe, die laufen alle rum wie die Breitmaulfrösche, dann haben wir dieses Jahr die ITB der Superbreitmaulfrösche. Krisen werden einfach weggelächelt. Man hat das Gefühl, es gibt keine Ägyptenkrise, Tunesien ist auch unproblematisch. Alle jubeln mit Zahlen und das kennt man ja aus dieser Branche, wenn man 5% plus hat und irgendeiner sagt, er hat 7% und dann bekommt der Pressechef die Anweisung, die eigene Zahl auf 8. Also unter zweistellig hat gar keiner plus, alle finden es gut. Eigenartigerweise, wenn man dann mal zum Thema Ergebnis zu sprechen kommt, dann ändert sich das Ganze. Da sieht es nicht mehr so toll aus. Also in Köpfen, glaube ich, in der Tat, ist mit Recht Optimismus hier angesagt. Aber wenn man mal anfängt, über Ergebnisse zu diskutieren, dann besteht, glaube ich, kein Grund, Breitmaulfrosch zu sein.
Wie du schon sagst, seit vielen Jahren, man ist ja in der Rendite nicht gerade bei den Spitzenreitern der Industrie.
Nee, das ist man eigentlich nicht. Und man muss sich dann immer wieder wundern, obwohl man nicht zu den Spitzenreitern gehört. Aber wenn es um das Thema Sponsoring oder Ähnliches geht, da ist die Branche dann immer vorne weg. Also nach dem Motto, Hauptsache der Name wird genannt.
Da fällt mir doch was ein. Was habe ich gelesen? Herr Hunold hat nicht nur eine eigene Band, sondern sogar ein eigenes Stadion. Pünktlich Sponsoring.
Ja, also meine Einstellung dazu, dass Düsseldorf den European Song Contest da gekrallt hat, habe ich ja schon mal zum Besten gegeben, fand ich absolut blöd, weil die Leute, die da hinfahren, die müssen außerhalb von Düsseldorf übernachten. Ich verstehe gar nicht, warum die so viel Geld ausgeben, um das Umfeld von Düsseldorf mit Übernachtungen zu pflastern, weil parallel dazu eine große Messe ist. Dann haben sie das Stadion gemietet und ganz vergessen, dass man das ja viel länger schon bereithalten muss, dass also Düsseldorf die letzten drei Spiele zu Hause diese austragen muss, kein Stadion hat. Nun gut, Düsseldorf ist ein Verein, der ist irgendwo im Mittelfeld, aufsteigen kann er nicht mehr, absteigen kann er nicht mehr, ist eigentlich Piep, egal wo sie spielen. Aber muss ich sagen, ein Stadion für drei Spiele zu bauen und das anschließend wegzuwerfen, das ist schon krank. Und als ich jetzt gelesen hatte vor zwei Tagen, dass Air Berlin auch noch das Sponsoring macht, wo man parallel dazu hört, naja, die leben finanziell schon auf der Kante, da habe ich die Welt eigentlich so nicht richtig verstanden, weil ich so ein alter Typ bin, der sagt, was bringt mir das? Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja gut, die sind auch engagiert in der Musikszene. Vielleicht ist das die Verbindung. Vielleicht macht Air Berlin in ein paar Jahren nur noch Musik, könnte ja sein.
Vielleicht muss da ein Appassionante im Stadion singen vor dem Spiel.
Das sollten wir mal nicht so laut senden, sonst machen die das auch.
Haben sie gar keine Fans mehr im Stadion. Apropos, jetzt also vergeblich und fast schon rührende Aktionen machen Touristiker ja sehr gerne in der Halle der arabischen Länder. Es gibt ja wirklich den Libyen-Stand und man hätte ja vielleicht gedacht, okay, der Stand, der ist vor Monaten angemietet worden, aber da sitzen sogar Leute hinter den Prospekten und warten, dass jemand vorbeikommt und einen Prospekt mitnimmt.
Also ich habe ja eine ganz sichere Einstellung zum Thema Politik und Tourismus. Und da lasse ich mich auch nur unschwer davon abbringen, indem ich sage, Touristen müssen nicht moralischer sein als Wirtschaft und als die Politik. Und wenn es darum geht, ob Touristen nach China gehen dürfen und so weiter, sage ich immer natürlich selbstverständlich. Aber für Libyen, da habe ich nun mal gar kein Verständnis. Da werden jetzt im Moment dort unten Menschen umgebracht. Ein Diktator kämpft gegen das eigene Volk. Das ist also eine unvorstellbare Dimension. Und dann haben die hier in Stand und bieten an Libyen. Und ich bin jetzt, obwohl ich gesagt habe, zuerst ich laufe gar nicht hin und habe es auch die ganze Messe über gemieden, aber am letzten Tag bin ich dann doch vorbeigelaufen, in sehr großer Stand. Da sitzen auch Leute, die Libyen vertreten. Für die habe ich Verständnis. Die haben wenigstens einen Grund, um ganz offiziell aus Libyen rauszureisen. Wahrscheinlich werden die jetzt dafür immer da bleiben. Es saß nur ein Mensch da, ich weiß nicht, habe ihn nicht gefragt, was. Das ist krank. Und auch wenn sie das schon lange angemietet haben, ich denke, da hätte die Messe wirklich Gesicht zeigen können und sagen, nein, da sperren wir uns. Und wenn die Pressesprecherin sagt, wer kommt, bekommt natürlich selbstverständlich einen Stand. Naja, prima, da werden mir schon noch ein paar Namen einfallen, die dann hier auch rumtouren können und starren. Nee, das ist vollkommen daneben und da muss ich ganz ausdrücklich sagen, habe ich überhaupt kein Verständnis dafür.
Auf der anderen Seite, die Messe ist natürlich in einer blöden Situation. Wenn die jetzt anfangen, politische Hürden aufzubauen, dann dürfte vielleicht der Iran oder der Irak oder sonst jemand auch nicht hier stehen.
Ja, ich sag ja, ganz, ganz vorsichtig und würde ich nicht nehmen. Nur jetzt haben wir es, dass da jetzt im Moment wirklich Krieg geführt wird gegen die eigene Bevölkerung und dass irgendjemand dahin geht und sich das anschaut. Die könnten natürlich sagen, okay, Tourismus ist ja nicht nur eine Sache von heute. Wir werben für unser Land und dass die jetzt nicht morgen kommen wollen, ist klar, vielleicht erst in 3-4 Monate. Aber das ist schon ein bisschen gespielt mit dem Nervenkitzel und das meine ich, das ist einfach unfair. Das wäre genauso, wenn Iran hier wäre mit dem Stand und würde ein bisschen da sagen, naja, ja, klar, kommen Sie doch mal, können Sie mal einen Schauprozess zuschauen. So, das ist krank.
Auf der anderen Seite, Moral und Tourismus wird ja hier sehr stark diskutiert auf der ITB. Und die Veranstalter wurden ziemlich hart angegangen auf verschiedenen Foren, die jetzt sagen, ja, Ägypten und Tunesien, Hauptsache Business as usual, so schnell wie möglich. Wir wollen nur, dass die Urlauber zurückkommen und im Endeffekt mit den gleichen Geschäftspartnern weiterarbeiten wie in den Jahren zuvor.
Sicherlich. Tourismus und Moral hat eine ähnlich schwierige Beziehung wie Wirtschaft und Moral. Und das ist schon manchmal putzig, wie plötzlich überhaupt niemand gewusst hat, dass es da in Ägypten eine Diktatur gibt. Aber da befindet man sich ja in bester Gesellschaft. Offensichtlich war ja auch Frau Merkel und Herr Westerwelle doch stark überrascht, dass Mubarak ein Diktator ist. Das ist allerdings der zweite Teil der Frage, der ist schon interessant. Mit welchen Leuten geht's jetzt weiter im Tourismus? Denn die bisherigen mussten ja in irgendeiner Form mit dem Regime verbandelt sein, sonst hätten sie ja keine Chance gehabt. Und jetzt muss man mal gucken, wir kennen ja noch aus jüngerer deutschen Geschichte den Begriff Wendehals. Ob wir es jetzt also in Ägypten mit Wendehälse zu tun haben werden oder ob im Tourismus auch eine neue Generation kommt, die das macht. Letzteres wäre wünschenswert, ersteres ist wahrscheinlicher.
Apropos Ehrungen, auch unser lieber Freund Klaus Lepple wurde natürlich zumindest virtuell gefragt, willst du nicht all deine Ehrungen zurückgeben, die Herr Mubarak dir um den Hals gehängt hat?
Naja gut, also ich glaube, Lepple kann schon gar nicht mehr überblicken, welche Ehrung er immer bekommen hat. Ist ein interessanter Geschichtspunkt, ist mir neu, habe ich bislang noch nicht gehört, aber finde ich schon toll, wenn einer jetzt sagen würde, nee, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, eigentlich könnte ich das zurückgeben. Aber wenn ich so sehe, wie beschäftigt Herr Lepple, auch nachdem er nicht mehr DRV-Präsident auf dieser Messe ist, ich glaube, er hatte noch keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken.
Das ist ja auch ein Phänomen, also Lepple ist überall, es ist wie der Hase und der Igel, Lepple war schon da. Büchi habe ich relativ selten gesehen.
Also Lepple hat sich bei der Verleihung vor ein paar Tagen vom Willi-Schano-Preis folgenden Gag erlaubt. Er hätte ein Amt abgegeben, hätte jetzt noch weniger Zeit, hätte nur noch 4 Stunden Schlaf. Wenn er jetzt alle Ämter abgeben würde, hätte er wahrscheinlich gar keine Zeit mehr zum Schlafen. Naja, also ob Ämter immer etwas ist, was einem nachgetragen wird oder ob man nicht vielleicht auch eine besondere Gabe hat, Ämter zu bekommen, will ich mal dahingestellt sein lassen.
Er hat ja jetzt sogar seinen eigenen Platz. Alanya hat einen Platz nach Lepple benannt.
Ja, das ist natürlich die absolut größte Ehrung, ne? Dass irgendwo einen Platz gibt, der nach einem benannt ist. Ich habe zwar keine Ahnung, wie viele Türken dann wissen, nach wem der Platz benannt ist, aber wahrscheinlich ist ein kleines Schildchen drunter, wo das steht. Das ist natürlich was für die Ewigkeit, gar keine Frage. Toll, super Karriere.
Und es passt ja auch gut, Lepple mit Ä gesprochen und die Türken haben ja so viel Ä, Ü und Ös, also die können das auch gut aussprechen.
Ja, wahrscheinlich heißt Leplü-Platz. Toll, großartig, fantastisch.
Ein bisschen nur neidisch.
Ey, natürlich, also vor allen Dingen, wenn ich den jetzt übertrumpfen wollte, müsste ja ein Stadtteil nach mir benannt werden. Aber Bonn eignet sich nicht, es ist ja vollkommen unägyptisch. Damit kann man ja nichts anfangen.
Gut, dann werden wir uns jetzt wieder durch die Massen der Hallen nach Hause bewegen. Noch einmal den ganzen Folklore-Kram ein letztes Mal aufsaugen geradezu, dass wir dann auch wirklich sagen können, nächstes Jahr kommen wir mit Begeisterung wieder, trotz deines Schwurs.
Nein, klar, natürlich kommen wir nächstes Jahr nicht, aber wir werden natürlich da sein, überhaupt gar keine Frage. Hoffentlich streikt nicht wieder irgendjemand auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt, das ist nur meine einzige Bitte.
Nein, das gehört doch dazu bei der ITB, entweder Streik oder schlechtes Wetter.
Ja, oder Baustellen, da sind die Kameraden hier von der Stadt auch immer sehr gut. Irgendwann vor 1, 2 haben sie mal eine Baustelle am Montag, am ersten Messetag direkt hier gemacht. Und ich habe gesehen, gestern waren da in der Innenstadt auch viele Taxifahrer total genervt, aber gehört eben auch dazu, ist ja eine Weltstadt Berlin. Ist ja ganz klar.
Das ist ein schönes Schlusswort. Weltstadt Berlin hört ein Berliner immer gerne. Jetzt müssen wir aufhören. Tschüss, Karl, bis dann. Das war es mit unserer ersten ITB-Nachlese. Insgesamt sind es weit über 20 Gespräche, die von mir aufgezeichnet wurden. Also gibt es noch genügend Material für die kommenden Sendungen. Und jede Woche kommen ja auch neue interessante Themen dazu. Also wir werden weitersenden. Schön, dass Sie uns wieder zugehört haben, wo und wann immer das auch passiert.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja. ja, nur der guten Ordnung halber. Hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.